HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Er ist ein Macher, Rockmusiker, Radiomoderator, Blogger. Er hatte schon eine Agentur für Webdesign und er hat 2007 genau zur richtigen Zeit die Digitalkonferenz Republika ins Leben gerufen. Johnny Häusler. Der Berliner hat keine Angst davor, etwas Neues anzufangen und er macht gerne mal Dinge, von denen andere sagen, das funktioniert nicht. Sein derzeit wichtigstes Projekt ist die TinCon, das Festival für die digitale Jugendkultur, das ab Montag parallel zur Republika in Berlin stattfindet. Wie schaut er auf soziale Netzwerke, Empörungsspiralen und Hass im Netz? Warum ist es ihm so wichtig, der digitalen Jugendkultur ein Forum zu geben? Und wie viel vom Punkrocker aus den 1980er Jahren steckt noch in ihm? Fragen an Johnny Häusler. Jetzt in HR Info das Interview. Johnny Häusler, ich würde gern erstmal herausfinden, ob Sie mehr so ein analoger Herr Häusler oder tatsächlich ein digitaler Johnny sind. Da habe ich ein paar Fangfragen vorbereitet. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Hören Sie noch Musik von Schallplatten?
Ja.
Ziemlich analog.
Sehr viel.
Lesen Sie noch Zeitung auf Papier?
Ja, tatsächlich am Wochenende eher.
Auch analog. Tja, kommunizieren Sie häufiger per Telefon oder mit Textnachrichten?
Textnachrichten, eindeutig. Telefonieren tue ich kaum noch.
Gucken Sie Tatort oder Tagesschau manchmal noch linear, also live im Fernsehen?
Tatort ist gar nicht meins.
Sowas. Aber gucken Sie noch Fernsehen manchmal linear?
Sehr, sehr wenig, tatsächlich.
Also Mediathek.
Ja, auch. Wir schauen mit der ganzen Familie eigentlich sehr gezielt. Durch zwei inzwischen fast erwachsene Söhne ist man natürlich das nonlineare Schauen irgendwie gewöhnt. Aber also Nachrichten, Tagesschau, Tagesthemen, irgendwie Arte, so eine Geschichten dann schon mal ganz linear, aber wirklich wenig.
Wie viele Stunden am Tag sind Sie online?
Quasi rund um die Uhr. Gerade in so Phasen jetzt in den letzten Wochen vor so großen Veranstaltungen empfinde ich es eigentlich als selbstverständlich, dass ich auf allen möglichen Kanälen irgendwie erreichbar bin und auch schaue, was so passiert rund um die Events.
Das ist dann schon sehr digital im Gegensatz zur Schallplatte.
Das stimmt.
Was bedeutet die Abkürzung B2K?
B2K, Business to... Nee, Consumer kann nicht sein, das wäre dann Deutsch.
Back to Keyboard habe ich gelernt.
Ah,
okay. Ich bin wieder am Rechner.
Ah, ich kenne nur AFK, Away from Keyboard. Okay.
Das gibt 1000 Abkürzungen. Warum ist das eigentlich so?
Da naja, weil man auf diesen kleinen Tastaturen, beziehungsweise weil es ja alles schnell gehen muss. Ne? Wir müssen ja ganz schnell kommunizieren, insofern diese ganzen Abkürzungen.
Einen habe ich noch, TLDR oder TLDR.
Ja, den muss ich natürlich kennen als Motto der diesjährigen Republika. Too long didn't read. Eigentlich früher so ein sarkastischer, zynischer Kommentar, wenn jemand einen Blogtext oder ein Forumsposting gemacht hat, was sehr lang und ausführlich war. Und dann gab es als Kommentar gerne mal, ist mir zu lang, habe ich gar nicht erst gelesen. Also dieses too long didn't read. Inzwischen, ich glaube tatsächlich, dass Sascha Lobos eingeführt hat, auch in größeren Medien gerne die Zusammenfassung. Also für alle, die jetzt diesen Text nicht lesen konnten, hier die Zusammenfassung, too long didn't read. Die FDP sorgt sich um Spargel, sowas.
Es ist ja das Motto für die Republika, die ab Montag in Berlin stattfindet. Warum haben Sie dieses Motto gewählt?
Eigentlich ist die Republika ja seit Bestehen, also seit, wir sind jetzt im 13. Jahr, ein einziges Too Long Didn't Read bei dem Umfang des Programms, meint, wir möchten uns inhaltlich sehr in die Tiefe begeben. Und das machen wir natürlich eigentlich, ist es eine Konferenz, also insofern ist das ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber wir stellen halt schon in den letzten Jahren, also nicht wir als Republika, sondern wir alle stellen ja fest, dass die Überschrift immer wichtiger wird. Wir kennen den Begriff Clickbait, also den Versuch, die Menschen auf eine bestimmte Seite zu lenken, indem man die Überschrift besonders reißerisch macht. Und das Doofe ist ja, wir können uns dem alle nicht verwehren so richtig. Also selbst wenn ich einen Blogpost schreibe, merke ich, die Art der Überschrift sorgt dafür, ob viele Leute darauf klicken oder weniger. Und je sensationalistischer das Ganze ist, desto mehr Leute klicken. Und dass das nicht gesund ist, können wir uns auch alle denken.
Ich habe jetzt gedacht, es wäre vielleicht auch so ein Appell dafür, nochmal ein bisschen tatsächlich genauer hinzuschauen und mal Texte bis zum Ende zu lesen und mehr darüber nachzudenken, als immer nur oberflächlich zu bleiben. Das steckt das
unbedingt
auch dahinter.
Ja. Unbedingt. Es macht die Sache natürlich nicht leichter, ne? Also je mehr wir uns informieren, desto mehr stellen wir fest, wir wissen gar nichts. Also mir geht es zumindest so. Je mehr ich mich in Themen vertiefe, desto mehr stelle ich fest, wie wahnsinnig komplex doch vieles ist. Wir haben das jetzt gemerkt, wenn eine Greta Thunberg zum Beispiel sagt im Rahmen der Fridays for Future Demonstration von Jugendlichen, dass sie sagt, irgendwie Atomkraft könnte zumindest zeitweise oder temporär eine Lösung darstellen, dann gibt es natürlich auch einen Aufschrei. Moment, aber die haben wir doch gerade abgeschafft und da waren wir doch alle dagegen. Man muss sich schon sehr tief in Themen einlesen und stellt dann fest, huiuiui, mit einer Überschrift ist es nicht getan.
Warum ist es eigentlich interessant, jetzt diese digitale Gesellschaft in so einer Konferenz in der Republika zusammenzubringen? Die Menschen sind doch alle gut vernetzt und ja immer online. Warum macht es trotzdem Sinn, die mal in einer Halle zusammenzusetzen, also physisch zusammenzubringen? Passiert da irgendwas, was im Netz nicht passiert?
Ja, unbedingt. Ich meine, das Virtuelle beschreibt ja nur die Abwesenheit von Körperlichkeit. Und als Menschen, glaube ich, brauchen wir diese Körperlichkeit auch. Und man sieht ja auch, wie schnell man sich selbst auch zum Beispiel in so einer Online-Diskussion dazu hinreißen lässt, über die Stränge zu schlagen. Oder was mir ganz oft schon passiert, dass ich lese einen Tweet oder eine Antwort auf etwas, was ich geschrieben habe, und verstehe es völlig falsch. Also ich verstehe es viel zu böse, als es gemeint war. Und dann reagiere ich irgendwie auch so ein bisschen und dann sagt er, so habe ich es gar nicht gemeint. Und dann lese ich diesen ursprünglichen Satz nochmal und stelle fest, stimmt, das kann auch total nett gemeint sein. Also wir projizieren ja auch wahrscheinlich eigene Geisteshaltungen, Lebensentwürfe oder so auf das, was andere schreiben. Und das macht es wahnsinnig kompliziert. Hätte die Person vor mir gesessen oder gestanden, wäre es zu diesem Missverständnis vielleicht gar nicht gekommen. Insofern, ja, die Anwesenheit von Körperlichkeit, Mimik, Gestik, ein Augenzwinkern, der Blick zu dem, was jemand sagt, ist schon extrem wichtig.
Bei aller Digitalität, bei allem Vernetzen ist das sich gegenüber sitzen und in die Augen schauen manchmal auch ganz interessant. HR Info, das Interview mit Johnny Häusler, einem der Gründer der Republika, seit 2007, dem Festival für die digitale Gesellschaft. Herr Häusler, ich will nochmal zurückkommen auf das Motto Too long didn't read, also zu lang, ich habe es nicht gelesen. Das könnte ja aus meiner Sicht schon fast das Lebensmotto für Jugendliche sein, für eine Generation, die im digitalen Zeitalter aufwächst. Also da, wo Kurznachrichten und Abkürzungen hin und her geschickt werden. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass über diese allgegenwärtigen Smartphones nur noch sehr oberflächlich und verkürzt kommuniziert wird, ansonsten noch gedaddelt. Teilen Sie so einen Eindruck oder haben Sie einen optimistischen Blick auf die jungen Leute und das Netz?
Also prinzipiell bin ich Kultur- und Menschheitsoptimist. Ich glaube nicht, dass, also wir sind natürlich insgesamt dem Untergang geweiht, das ist schon klar.
Das ist gut, dass wir das mal festhalten jetzt.
Ja. Genau, irgendwann ist vorbei. Aber nein, ich bin eigentlich bester Dinge. Und natürlich verändert das Netz und natürlich verändert die Tatsache, dass wir alle eine Glasscheibe mit uns rumtragen, die ganz Großartiges leistet, nämlich das, auf das Wissen der Welt zugreifen kann, auf die Literatur der Welt, auf die Musik der Welt und, mit der wir Fotos machen, die von künstlicher Intelligenz verbessert werden, die Motive nicht, aber vielleicht die Qualität. Das ist ja schon alles eigentlich eine ganz tolle Sache, aber natürlich verändert uns das. Und so wie jede technische Entwicklung und jede Menschheitsentwicklung auch Einfluss auf unser Denken und auf unsere Hirnstrukturen bestimmt genommen hat, tun das diese Smartphones auch. Bei Jugendlichen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich denke ich, wie toll, in so eine Welt reingeboren zu werden, wo also dieses Wissen und Kultur so verfügbar sind. Andererseits tut mir diese Generation aber auch ein bisschen leid, weil es natürlich wahnsinnig viel ist, weil das Filtern eine Kulturtechnik ist, die man lernen muss und die eben leider fast nirgends unterrichtet wird.
Das heißt, diese Masse ist vielleicht auch ein Problem, die Masse, die auf die Menschen einströmt und die zu wenig Zeit, die man hat, um all das zu erfassen und wirklich zu verarbeiten?
Also es gibt, finde ich, so zwei Richtungen. Es gibt Jugendliche, die da wirklich sehr drin leben, also die das Smartphone wirklich kaum aus der Hand legen und wahrscheinlich täglich 80% ihrer Zeit da reinschauen, statt in den Rest der Welt. Ich stelle aber auch fest, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die das wirklich nur noch als Werkzeug betrachten. Also die ja darüber kommunizieren, aber in erster Linie mit ihren Freundinnen und Freundinnen, also mit ihrem sozialen Umfeld. und zum Beispiel sowas wie Social Media gar nicht mehr so ernst nehmen. Also es gibt die Instagram-Crowd, die alles darstellen muss, was gerade in ihrem Leben passiert. Gibt aber auch ganz viele junge Menschen, die sagen, ja, ist alles ganz spannend und interessant, habe ich aber nicht wirklich Zeit zu und auch eigentlich gar nicht so eine Lust.
Könnte ja ein ganz heilsamer Prozess sein. TinCon, das ist die Konferenz der digitalen Jugendkultur, die parallel zur Republika stattfindet. Stimmt's, dass die Ihnen, Herr Häusler, besonders am Herzen liegt?
Wir haben festgestellt, dass die Republika ein toller Ort ist, an dem tolle Dinge auch entstehen und passieren. Dass es aber doch relativ wenig Jugendliche vor Ort gibt. Es liegt einerseits natürlich daran, dass das Format Konferenz jetzt nichts ist, was Jugendliche so im Alltag kennen. Andererseits natürlich auch, dass es Eintritt kostet und. Und haben uns überlegt, wir machen sowas mal für Jugendliche und zwar ausschließlich für Jugendliche. Haben gesagt 13 bis 21 und die sind dann auch größtenteils, abgesehen von Sprecherinnen und Sprecher, die älter sind und Personal und so weiter, sind die größtenteils unter sich.
Und warum war Ihnen das wichtig, das zu machen?
Weil diese Generation, die 13- bis 21-Jährigen jetzt, die also in eine Welt hineingeboren wurden mit dieser ganzen digitalen Umgebung, die keine Übergangsphase hatten, dass die ein ganz anderes Internet benutzt als wir als Erwachsene. Die zum Beispiel gar nicht mehr so browserbasiert ist, sondern die ist appbasiert. Dann haben die ganz andere Social Networks gehabt. YouTube ist so eine virtuelle Heimat für Jugendliche, die völlig unterm Radar läuft. Na klar, kennen wir alle YouTube, aber was da in den entsprechenden Kanälen, die eigentlich hauptsächlich Jugendliche interessieren, abgeht, auch in den Kommentaren, entscheidet sich so massiv von dem, was wir als Facebook, Twitter, vielleicht noch Instagram-Nutzerinnen und Nutzer kennen. Das ist wirklich spannend zu sehen. Also meine Generation, kann man ja sagen, ich bin jetzt Mitte 50, ich kenne eine Medienwelt, die zumindest teilweise noch Schnittmengen hatte mit den, wo Generationen also zusammen zum Beispiel vorm Fernseher gesessen haben, ne? Dass man zusammen irgendeine Sendung geschaut hat. Es gab nur lineares Fernsehen und daraus entstanden auch Debatten und Diskussionen. Inzwischen ist die Medienwelt als das große Internet zwar auch für alle gleich, aber die Kanäle, die wir nutzen, auch die verschiedenen Generationen, sind so unterschiedlich, dass wir uns kaum noch begegnen, habe ich den Eindruck. Und deswegen haben wir gedacht, es braucht ein Zusammenkommen einer jungen Generation, um auch mal dahinter zu gucken, ist denn das so, dass die alle nur aufs Smartphone gucken und deswegen ein bisschen blöde sind? Oder sind die in Wirklichkeit viel schlauer als wir, weil sie so viel Zugriff auf Informationen haben? Wenn man sich Entwicklungen anguckt wie Fridays for Future, dann tendiert man zu Letzterem, aber natürlich gibt es auch die andere Seite.
Aber das ist ein gutes Stichwort. Luisa Neubauer von Fridays for Future kommt ja zu Ihnen und drüber über diesem Event steht dann, wie wir uns organisieren. Ist dieses Schülerengagement für den Klimaschutz Beispiel dafür, dass im Netz dann doch was Junges, Politisches, Inhaltsstarkes entstehen kann?
Mhm. Und vor allen Dingen können die sich natürlich in Windeseile vernetzen,
organisieren,
austauschen,
ne?
Organisieren. Ja.
Was wäre also, denn Fridays for Future ohne das Netzwerk? Wäre das überhaupt so abgegangen?
Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, dass das Netz und die Geschwindigkeit, die da die Kommunikation in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit möglich macht, dass die schon ein großer Teil sind von Fridays for Future. Mhm. Das sieht man ja auch immer, wenn es zum Beispiel Wirbel um Unternehmen geht oder so, die alles, was sie veröffentlichen, natürlich vorher mit der PR-Abteilung und mit dem Chef und mit dem Vorstand und so absprechen müssen. Die kommen bei der Geschwindigkeit nicht nach. Und ein Jugendlicher, der erstmal keine andere Agenda hat als seine eigene, der haut halt raus und innerhalb von einer halben Stunde trommeln die halt Leute zusammen.
Mit der TinCon wollen Sie Menschen zwischen 13 und 21 Jahren Mut machen, die vernetzte Gesellschaft aktiv zu gestalten oder mitzugestalten, schreiben Sie auf der Online-Seite. Das ist ja ein demokratischer Gedanke. Mhm. Ich habe aber derzeit den Eindruck, dass aus dem Netz jede Menge kommt, was unserer Demokratie eher schadet, also Lügen, Halbwahrheiten. Haben diese Digital Natives tatsächlich die Kraft, das neu zu gestalten, nochmal in eine andere Richtung zu bewegen? Oder sehe ich da ein bisschen schwarz, können Sie auch sagen?
Ich denke, dazu hat diese Generation, wenn man das so verallgemeinern will, schon die Kraft, aber sie braucht natürlich Unterstützung. Also es ist schon ziemlich irre. Deutschland ist, ich glaube, das älteste Land Europas, das zweitälteste der Welt. Und das ist ja eigentlich auch schön, dass wir alle so alt werden können. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass wirklich nur 15% der Wahlberechtigten unter 30 sind und 21% der Wahlberechtigten über 70, dann ist das halt schon einfach ein demografisches Missverhältnis. Wenn, und das sage ich, ich muss das jetzt nochmal sagen, nicht, dass Hörerinnen und Hörer mir jetzt böse sind, aber ich bin selber auf dem Weg ins Seniorenalter. Ich bin Mitte 50, da muss man der Tatsache ins Auge gucken, ich habe mehr Vergangenheit als Zukunft. Das ist einfach so. Mhm. Warum also, wenn ich in 10, 20 Jahren immer noch wählen darf, warum aber diese junge Generation erst ab 18 eine Stimme hat und vor allen Dingen, dass sie ja sowieso in so einer demografischen Minderheit sind, also 15% sind unter 30 der Wahlberechtigten, dann ist da einfach ein Ungleichverhältnis, weil eigentlich die Menschen, die noch so viel Zukunft vor sich haben in diesem Land, in Europa, auf der Welt, die müssen natürlich viel besser gehört werden. Das ist der Grund für eine TinCon, dass wir also Bühnen bauen, um Menschen, jungen Menschen, die was zu sagen haben, die was sagen möchten, diese Bühnen zu bieten. Und das ist ja echt so irre. Wir reden so viel über Jugendliche, aber so selten mit ihnen.
Herr Häusle, zu HR Info, das Interview, gehört immer die Interviewbox. Und da tun wir immer etwas rein für unsere Gesprächspartner. Jetzt sitzen Sie ja im Studio in Berlin und ich sitze hier in Frankfurt. Also würde ich jetzt mal für Sie aufmachen und... Kommt Ihnen das bekannt vor?
Class of 89. Vom Album The Greenhouse Effect, soweit ich weiß. Ja,
also klar. Das ist Musik von Plan B, komponiert und getextet, glaube ich, auch von Johnny Häusler und 1989 erschienen. Herr Häusler, war das Ihre wildeste Lebensphase, in der Sie Punkrock gemacht haben damals, in den 80ern?
Also klar, das war schon, ja, das war eine wilde Zeit. So, ich war sehr, sehr jung. Ich habe an der Schule so einen der ersten Punkrocker kennengelernt. Der war in unserer Schule, war natürlich sehr viel älter als ich. Wir sprechen vom Jahr 1977. Da war ich 14. War ich 14? Ich war 13. Und da ging das in Berlin alles los. Alle Bands haben gespielt und so. Und das hat mich da reingesogen. Ich habe meine ganzen bis dahin angesammelten Schallplatten. Ich habe schon sehr früh Musik geliebt, also schon... 8, 9 Jahre alt war. Ich habe das alles weggeschmissen, weil es gab plötzlich Punkrock und New Wave und das hat mich irrsinnig fasziniert und es war dann auch klar, dass ich selber eine Band gründen muss. Die erste hieß System, die zweite hieß Plan B und mit dieser Band sind wir dann echt ganz gut rumgekommen und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Zeit. Also doch,
das muss man ja mal sagen,
viel Spaß gehabt.
Viel mehr als ein Hobbyprojekt. Ne? Sie haben ja sogar in den USA gespielt, waren glaube ich Vorgruppe bei den Ramones, ne? Und The Clash auch. Mhm. Das waren ja schon damals richtig große Nummern.
Das war super. Also vor allen Dingen habe ich damals gelernt, es hat uns natürlich jeder gesagt, ey, eine englischsprachige Rockband im weitesten Sinne aus Deutschland, das kann einfach
funktionieren.
Das geht nicht. So, aber zwei ausgedehnte US-Touren, irgendwie, wir haben von Moskau bis Kalifornien irgendwie in sehr vielen Ländern gespielt. Wir haben vor tollen Bands gespielt auf größeren Tourneen und insofern konnte man sagen, doch, das geht schon, wenn man das alles will und irgendwie hart arbeitet. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Effekt gehabt auf die spätere Arbeit mit Veranstaltungen und so. Dass wir immer gesagt haben, geht nicht, das akzeptieren wir nicht als Antwort.
Gibt es noch so einen Funken von diesem Lebensgefühl heute im Johnny?
Ich würde sagen, ja. Der Spirit, so für mich war Punk ja nie irgendwie, ich muss alles kaputt machen und ich muss am U-Bahnhof rumliegen und mich betrinken, sondern für mich bedeutet Punk
Hatte ich jetzt
immer,
gelacht, ja.
Dann, ach, wenn Sie mich hier sehen könnten. Nein, glücklicherweise nicht. Sondern für mich hat das immer bedeutet, also es hatte diese Do-it-yourself-Attitüde, also nimm die Dinge selber in die Hand. Hab eine Haltung, steh zu dem, wo du bist und das hat sich bis heute nicht geändert. Also es klingt sehr, sehr, sehr pathetisch, aber ich kann wohl sagen, dass ich schon viel Geld abgelehnt habe für Dinge, wo ich gesagt habe, sowas mache ich einfach nicht, das will ich nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer nur tolle Sachen mache oder dass alles Geld, was ich verdient habe, nur von Greenpeace kam. Jetzt blöd gesagt, Entschuldigung, schlechter Vergleich, aber Sie wissen, was ich sagen will. Aber es heißt halt irgendwie doch, ja, ich habe eine Haltung, es gibt Dinge, für die ich mich nicht hergebe und ich versuche, meinen Kram so gut wie möglich zu machen, dass er tatsächlich irgendwie auch der Allgemeinheit irgendwas gibt und vor allen Dingen aus meiner Sicht sinnvoll ist.
Auf Ihren Kram will ich gerne noch mal ein bisschen genauer gucken. Da haben wir also die Musik, den Punk, dann hatten Sie eine Werbeagentur, sind auch immer noch Blogger, denke ich, der sehr wahrgenommen wurde. Sie sind Radiomoderator, Kollege bei Flux FM, Gründer von Republika und jetzt konzentrieren Sie sich gerade sehr auf die TinCon. Was sagt das aus? Sagt das aus, dass Sie erstens keine Angst haben und gerne immer mal was Neues anfangen? Oder sind Sie eher so der unstete Typ?
So eine Mischung, je älter man wird, desto steter wird man, würde ich sagen. Die Werbeagentur war gar keine, sondern es war eine Webagentur. Also tatsächlich haben wir Websites gebaut. Am Anfang auch in erster Linie für Bands und Labels. Später dann auch für MTV zum Beispiel. Und das Radio, was ich sehr, sehr liebe immer noch, und Flux FM, das habe ich vor einem Jahr auch dann aufgegeben, weil einfach die Zeit nicht reicht. Manchmal vermisse ich es aber auch, weil so dieser jugendliche Drang, ach, manchmal fehlt mir der, aber ist auch okay alles. Nee, ich bin schon stet. Also ich mag neue Dinge anfangen, ja, das stimmt. Ich mag Dinge auf den Weg bringen, aber ich möchte auch, dass sie erfolgreich sind. Und bei weitem nicht alles, was ich angefangen habe, war erfolgreich. Insofern muss man auch das dann wegstecken können. Aber auch dabei lernt man ja immer.
Wenn ich da so Ihre Haltung versuche rauszufiltern, Sie wollen schon erfolgreich sein, aber auch nicht um jeden Preis. Was steckt dahinter? So eine menschenfreundliche Haltung oder tendenziell eher eine so soziale Haltung, eine linke Haltung am Ende?
Ja, doch, kann man so sagen. Also ich glaube einfach, dass Geld nicht die Menschheit regieren sollte. Wir alle wissen, dass wir es brauchen und so. Aber Geld war für mich noch nie eine Motivation. Dinge, die ich auf die Beine gestellt habe, habe ich nicht auf die Beine gestellt, weil, hey, wenn wir das 2 Jahre durchziehen, dann könnten wir es verkaufen und ganz reich damit werden. Das interessiert mich nicht, weil das macht mir persönlich einfach überhaupt keinen Spaß. Also die Motivation ist immer eine andere. Die Motivation ist immer, etwas zu tun, was noch keiner in dieser Form vorher gemacht hat. Etwas zu tun, wo ich denke, es fehlt. Bei der Republika sagen wir als 4 Gründerinnen und Gründer immer, dass wir wollen die Konferenz machen, auf die wir selber gehen würden. Weil ehrlich gesagt, so an mich interessieren Konferenzen gar nicht so sehr.
Deswegen organisieren Sie welche.
Deswegen mache ich lieber selber eine, genau.
Okay. Wenn ich das jetzt so raushöre, so Ihre Haltung als Menschenfreund, als jemand, der eine Überzeugung hat, wie schauen Sie eigentlich heute auf soziale Netzwerke? Haben Sie da überhaupt noch Lust, sich zu bewegen? Man kann ja den Eindruck da gewinnen, da geht es vor allen Dingen nur noch um Hass, um viele rechte Parolen, Halbwahrheiten und auch um eine ganze Menge Kommerz. Macht Ihnen das noch Spaß eigentlich?
Manchmal nicht. Also ich glaube, es ist etwa eine Woche her, wo ich wirklich drauf und dran war und zwar ernsthaft und gedacht habe, ich melde mich jetzt bei Twitter ab, ich lösche das alles und es ist mir alles egal. Also erstens dieses Aufregungspotenzial. Das Schlimme ist ja, es passiert irgendwas, wo es sich tatsächlich lohnt, mal zu sagen, das ist ungerecht oder da hat jemand Unsinn erzählt, bei dem es wichtig ist, also eine politische Figur oder so. Also das ist ja durchaus sinnvoll, sowas auch mal an die Öffentlichkeit zu bringen oder seine eigene Meinung oder Haltung dazu zu äußern. Das Problem ist ja, dass alle immer den Eindruck haben, ich muss jetzt auch noch was dazu sagen und ich muss vor allen Dingen immer einen draufsetzen und dann passieren diese Empörungsspiralen. In Wirklichkeit ist das wirklich Schlimme ja aber das, was passiert. Also dass wir tatsächlich eine Debatte darüber führen, dass Jugendliche, die sich für eine gesündere Umwelt einsetzen möchten, dass wir dann darüber diskutieren, ob das okay ist, dass die während der Zeit nicht in die Schule gehen, ist für mich total absurd.
Also sind wir wieder bei Fridays for Future.
Ja, gibt aber natürlich ganz viele andere Beispiele. Also manchmal denke ich, ich lebe in einem tollen Science-Fiction-Roman, bei dem was alles möglich ist und was wir eigentlich alles für wahnsinnige Werkzeuge zur Hand haben, die das Leben wirklich leichter und besser machen könnten. Und an anderen Tagen kommt es mir vor wie eine ganz schlimme Dystopie und man braucht dann entweder viel Humor, vielleicht sogar Zynismus, um damit klarzukommen oder müsste irgendwo im Wald leben und sich von einem... Das ist
Tagesform abhängig. Aber ganz so weit sind Sie noch nicht. Also die gute Botschaft wäre jetzt, Johnny Häusler ist noch nicht offline, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Das ist ja, würde wahrscheinlich niemand groß interessieren. Nein, aber ich finde es schade, wie wir die Möglichkeiten, die wir da haben, doch so oft gegen die Wand fahren. Und das Allerschlimmste ist wirklich, wenn man sieht, dass ich bin ein großer Freund davon, Autoritäten in Frage zu stellen. Ich finde, dass Politikerinnen und Politiker sich harter Kritik ausgesetzt sehen müssen, seitens der Medien, seitens der Wählerinnen und Wähler aber auch. Ich finde es aber wirklich ganz, ganz furchtbar, dabei zuzusehen, wie sich Privatleute oder Leute, von denen ich weiß, dass sie eigentlich alle das Beste wollen, sich aber gegenseitig zerhacken und fertig machen. Und das ist wirklich schlimm, weil das ist dann divide and conquer. Also da sind wir dann wirklich dabei, dass das Netz uns doch verbinden soll. an manchen Stellen eher voneinander trennt und das ist dann kein guter Trend.
Johnny Häusler, vielen Dank für das Gespräch. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Und natürlich gibt's unsere Sendung auch als Podcast auf hrinforadio.de.